fremde Länder und Kulturen sowie zu Reisen gehören zu den Hobbys von der Lucia Steiner. Und so verwundert es euch nicht, dass sie einen Teil von ihrer Ausbildung im Ausland gemacht hat. Warum München oder Indonesien zu ihren Stopps gekehrt haben und was genau eine Iris-Diagnose ist, erzählt sie heute hier in der Sendung zum Kaffee. Ja, wir freuen uns sehr, heute Lucia Steiner von Fisch bei einer Sendung zum Kaffee darf zu begrüßen. Guten Tag wohl.
Guten Tag.
Frau Steiner, Nodum Collegium, zu Brig, sind ihr nachher studieren. Und zwar hat er ein Diplom gemacht in Naturwissenschaften, Biologie an der ETH Zürich. Danach hat es ins Ausland verschlagen. Das alles dann sehr spannend. Können Sie uns erzählen, warum das ausgerechnet die Station Indonesien hat müssen sein dazu mal?
Also der Grund war, ich habe das während dem Studium, also ich habe es unterbrochen und bin dann auf Indonesien gegangen. Ich habe ursprünglich mich entschlossen für allgemeine Biologie und habe das Studium angefangen. Und wo es dann darum ging, ist einfach ein bisschen mehr in die Vertiefung, habe ich einfach gemerkt, dass mir da einiges zu kurz kommt. Mir war das viel zu fast auf Labor gewesen. Und ich hätte eigentlich viel mehr auch noch wollen, mit Naturschutz, Ökologie, einfach auch ein bisschen in der Zoologie etwas machen. Und haben wir dann einfach mal eine Auszeit genommen, haben noch mal so eine Prüfung gemacht und haben überlegt, was ich eigentlich machen wollte. Und ich hätte gerne mit Primaten arbeiten.
Und das heisst, da, können wir das
Primaten, das sind alle Affenarten. Und das ist natürlich von den Kontinenten, also bei uns gibt es ja nur die Menschen, die offen sind, also wo es offen gibt und so Primaten. Und dann habe ich mir das ein bisschen angeschaut und habe gefunden, Asien, das hat mich immer schon fasziniert. Und habe dann hier eine Stiftung gefunden, die ein Projekt hatte im Rehabilitationszentrum. Oder das war ein Zentrum, wo Orangutans haben, die in Gefangenschaft waren, haben da hingebracht und haben probiert, die wieder anzupassen und an den Dschungel. Und so, wir haben wieder uns wieder einen grossen Teil nicht, aber einfach, dass die da wieder ein ortgerechtes Leben können empfehlen.
Das klingt höchst spannend, wenn ihr jetzt zurücksinnet, dazu mal, wenn ihr auf das Indonesien sind gekommen und vielleicht auch in die Region sind gekommen, wo das oder die Station ist gewesen. Wie ist das dazu mal für euch gewesen, die ersten, vielleicht ein paar Tage da?
Also wenn ich angekommen bin, ist es zuerst einmal ein Kulturschock gewesen, weil ich bin noch nie mal asiatisch schon lange gewesen und da sind sehr auch muslimische Teile gewesen und es ist einfach ganz etwas anderes. Ich hatte die Möglichkeit, zuerst zwei Wochen, also ich habe jetzt so die Sprache lernen, sie haben gesagt, die Bedingung ist, dass man ein bisschen Indonesisch reden kann. Und da war ich zwei Wochen zuerst in der Stadt gewesen, bei der Familie und musste einfach so möglichst schnell viel Indonesisch lernen.
Weil das klingt schon nachher eine grosse Herausforderung. He?
Ja, also man hat mich verstanden, aber sie haben schon jeden Tag geschmunzelt. Das ist eigentlich eine Sprache, die relativ einfach konzipiert ist, weil ja jede Insel eine eigene einheimische Sprache hat, dass die sich gut können verständigen, ist eigentlich nicht so, also Deutsch ist viel schwieriger. Es ist eigentlich relativ einfach der Anfang. Nachher wird es dann schon komplizierter.
Nach dem Kulturschock kann ich mir vorstellen, irgendein Seher seit dem gesamten 4 Monate ja da gewesen, hat sich das irgendein Seher gebürgert? Hat er da Land und Leute ein bisschen näher gelernt kennen?
Ja, also vor allem nachher, nach diesen 2 Wochen, bin ich dann in das Dorf, wo ich das Projekt hatte. Und da habe ich einfach in dem Dorf gelebt, wie alle anderen auch. Also ich hatte so eine kleine Bambushütte. Und da ist dann eigentlich das alles relativ schnell, ja, wie so eine zweite Heimat geworden.
Wie hat sich auch ein Arbeitsalltag da so ein bisschen, wie hat sich der entwickelt? Wie hat das genau ausgesehen? Was hat er gemacht?
Also ich hatte ein Thema gehabt. Eins war, ich sollte das Verhalten von der Tiere im Tourismus, wie sich das entwickelt, sollen anschauen. Und ich habe euch auf der Quarantäne selber einfach viel Daten gesammelt, habe euch teilweise davon so mitgehen, wo man einfach Mütter-Kind-Verhalten beobachtet hat und einfach die Tiere im Dschungel hat mich so verfolgen den ganzen Tag. Das hat ein bisschen unterschiedlich ausgesehen, aber ich bin eigentlich immer jeden Tag morgen aufgestanden und irgendwie auf die Quarantäne und habe da, je nachdem, was ich gerade verschwirrpinkt hatte, halt die Daten gesammelt.
Baut man Beziehungen auf mit diesen Tieren?
Ja,
sie sind ja eigentlich so. Also, ja, schön ähnlich, oder?
Ich meine, die ausgewildert sind, sowieso, die Wilde sowieso nicht. Aber die haben alle einen Namen, auch die man verfolgt und die nicht zutraulich sind. Und gerade Tiere, die aus Gefangenschaft gekommen sind, die sind, also da waren ja wirklich, das ist noch immer ein Problem ein bisschen, dass reiche Familien die als Haustier halten.
Aber.
Und nachher, wenn sie dann immer der Meister sind, dann kommen sie. Und dann kommen da wirklich Tiere in die Quarantäne, die einfach nicht mehr selbstständig sind. Also die haben Angst, den Bäumen drauf zu klettern. Und die sind halt auch sehr menschenbezogen. Also da zum Beispiel einen gehabt, der hat alle geliebt, weil er einfach wirklich sehr stark halt anhänglich ist. Mhm. Die mussten da wirklich sich zusammennehmen, weil wir eigentlich nicht dürfen da drauf eingehen. Wir mussten Abstand halten, damit dass die wieder lernen und mit Artgenossen umgehen und nicht die Nähe zum Menschen suchen. Was ja auch eine Gefahr ist für die Tiere.
Ja, davon. Jetzt hat er einen gewissen Abstand. Es sind ein paar Jahre jetzt vergangen, seitdem dass er hier in Indonesien war, bei der Station. Wenn er so vielleicht reflektiert, das Ganze, was hat die Zeit gebracht?
Also für das Leben hat es mir sehr viel gebracht. Ich muss sagen, es hat mich gelehrt, euch einfach jeden Tag daran zu glauben oder nicht aufzugeben. Einfach, ja, ich glaube, so ein bisschen das Durchhalten für mega hat es mir gebracht, weil es ist nicht immer einfach gewesen. Mhm. Und man musste einfach so ein ja, bis
kämpfen.
Kämpfen, ja.
Wäre man gerne hören und darum mal in ein bisschen heimkommen.
Ich habe schon einen Heimweg gehabt, das schon.
Mhm.
Aber wenn ich heimbekomme, habe ich euch Heimweg
bekommen. Habt ihr noch Kontakt oder seid ihr mal noch mal am Brick gewesen?
Ich bin 7 Jahre später noch mal am Brick gegangen und muss sagen, das war ganz ein anderes Dorf gewesen. Also die 7 Jahre, die haben in der Zeit ein Unwetter gehabt. Mhm. Das Dorf war recht überschwemmt gewesen. Es hat euch Tote gegeben, leider. Und es sind nur Leute da gewesen, die mich kennen, die haben frei gehabt. Es war sofort wieder eine Beziehung da gewesen. Aber es hat sich sehr viel verändert in diesen Jahren und wahrscheinlich jetzt noch mal mehr.
Lucia Steiner von Fischpito, zu Gast in der Sendung zum Kaffee. Eine spannende Station war das in Indonesien schon mal. Wahrscheinlich auch eine sehr spannende Station war dann später, ein paar Jahre später, München. Was sie da genau gemacht hat, erzählt sie Schito hier in der Sendung. Das ist die Sendung zum Kaffee heute mit der Lucia Steiner von Fisch. Lucia Steiner ist Naturheilpraktikerin mit Schwerpunkt Homöopathie. Wir haben vorher schon mal von ihrem spannenden Praktikum in Indonesien gehört, was sie darüber erzählt hat. Das war aber noch lange nicht der einzige Auslandaufenthalt. Frau Steiner auch hat es dann nachher später uns auf München verschlagen. Warum geht München? Was war der Grund eigentlich gewesen?
Also der Grund ist, dass ich mich entschieden habe, am Studium einfach nur mal etwas zu machen, was mich schon lange fasziniert hat. Und ich habe gefunden, wenn, dann mache ich es jetzt. Nachher mache ich das nicht mehr. Jetzt will ich das nur mal schauen, ob was das ist. Und mich hat vor allem einfach heute die Iris-Diagnose fasziniert zu dem Zeitpunkt. Und als ich mir so ein bisschen angefangen habe, die Schule anzuschauen in der Schweiz, habe ich einfach gemerkt, in dem Maß, wie ich es eigentlich gerne wollte, ist da die Iris-Diagnose eigentlich nicht angeboten worden. Und ich wollte eigentlich eine Vollzeitausbildung machen, einfach mal, für das eine Vollzeit-Teuchung. Und dann habe ich mir einfach einmal ein Euro-Rail-Ticket gebucht und einfach mal ein paar Tage in die deutsche Stadt mir verschiedene Schulen anschauen. Ich habe da drin gesetzt, habe mir den Stundenplan angeschaut und so. Und da ist eigentlich ganz klar die Schule, die mir am besten gefallen hat, das war in München gewesen. Und durch das bin ich dann auf München gegangen.
Ihr habt die Iris-Diagnose angetan, die ja eigentlich eben so ein bisschen der ausschlaggebende Punkt war, dass ihr eben dann nachher auf das Deutschland gegangen seid. Wie seid ihr überhaupt auf die Iris-Diagnose gekommen? Also, ich bin jetzt so total leid. Ich kenne das eigentlich zum ersten Mal, die Iris-Diagnose.
Ja, also ich bin als Kind mal mitgegangen mit meinen Eltern. Die sind so zum Therapeuten im Tessin. Mhm. Gegangen. Er hat neben anderem eine Akupunktur gemacht. Und ich weiss, dass der Eich hat in die Augen geschaut und eben auch Kinder. Und das hat mich so fasziniert. Und das hat mich wie so nie mehr losgelassen. Ich habe immer das Gefühl gehabt, ein Tag will ich das lernen. Ein Tag will ich wissen, was man da sehen kann. Und ja, nach dem Studium ist das dann wie noch mal so gekommen. Ich habe genau gewusst, wenn ich jetzt eine Doktorarbeit schreibe und mich spezialisiere, dann mache ich das ganz sicher nie mehr. Und darum ist die Iris-Diagnose eigentlich für mich immer mehr das Thema geworden.
Was sieht man denn jetzt genau in der Iris? Oder in den Augen ganz allgemein?
Also, man muss es so sagen, man tut, in der Iris-Diagnose schaut man nicht nur die Irisonne. Mhm. Man schaut über ein Stereomikroskop, also das ist der Storch vergrössert. Mhm. Und aus Spaltlampe schaut man die Iris und die Augenumgebung an. Mhm. Also das Augenweiss, die Pupille, die Gefäße im Auge. Und über das bekommt man eigentlich die Informationen.
Also was einem fehlt?
Nein, also es ist nicht so... Man sieht im Auge, ich sehe nicht, ob jemand heute Bauchweh hat, was er gestern hatte. Ich sehe nicht so in dem Sinn aktuell, das kann ich der Patient auch fragen. Mhm. In der Iris-Diagnose, da sehe ich eigentlich eine Veranlagung. Was bringt dir von den erblichen Schwächen her nachher mit? Ich sehe Funktion von Organen, wenn da Schwächen sind. Und ich habe sehr wertvolle Hinweise auf einen Stoffwechsel. Mhm. Der Schwerpunkt bei der Iris-Diagnose, was wirklich sehr wertvoll ist, ist, man sieht Zusammenhänge von Krankheitsgeschehen. Also oft ist ja eine Beschwerde nicht da, die die Ursache ist. Und es gibt mir häufig mal einfach den Hinweis, wo ich vielmehr therapeutisch hinschauen muss, für eine Beschwerde zu beheben oder zu bessern. Von dem her ist es wirklich eher etwas für einen naturheilkundlich arbeitenden Therapeut. Es ersetzt nicht irgendwelche Diagnosen, die man mit gratis machen kann.
Was sind das für Leute, die zu in die Praxis kommen?
Ich in meiner Praxis, ich habe eigentlich quer durch alle Altersgruppen. Ich habe Kinder, aber ich habe auch ältere Leute.
Was natürlich zu arbeiten umso spannender macht und auch wechselungsreicher macht.
Ist sehr spannend,
Die Iris-Diagnose ist aber nur ein Teil von der Arbeit von der Lucia Steiner. Sie bietet da natürlich noch mehr an. Und sie teilt sich ihre Arbeit auch auf. Und wie genau, das kehren wir gerade nachher im nächsten Teil hier. Ja, seit 4 Jahren hat sie ihre eigene Naturheilpraxis. Fisch, Lucia Steiner scheint jetzt Gast in der Sendung zum Kaffee. Wir haben vorher schon die Iris-Diagnose angesprochen. Anhand von der Iris oder von den Augen, wo man natürlich sehr viel erkennt über den menschlichen Körper, über den Mensch selber. Lucia Steiner, das ist aber noch lange nicht alles, was wir machen in eurer Praxis.
Nein, also die Iris-Diagnose ist in dem Sinn nur ein Hilfsmittel, das man nachher eigentlich die verschiedene Therapie einsetzt. Mein Schwerpunkt ist die klassische Homöopathie. Mhm. Da ist eigentlich, das ist eine Methode, wo man nicht nur eine Krankheit als solches behandelt, man nimmt immer den Menschen als Ganzes. Also man schaut euch, wie ist das Gemüt, wie schläft er, man nimmt eigentlich wirklich das Gesamte drin. Und das Ziel ist, die Selbstheilungskraft vom Körper anzuregen, dass die einfach wiederkommen und ins Gleichgewicht kommen.
Also, dass sich der Mensch eigentlich selber wieder gesund macht, der Witz, ist das
wäre die Idee.
Ja. Und das klappt im besten Fall natürlich.
Ja, wenn man das passende Mittel hat. Es gibt schon Sachen, die man nicht mehr heilen kann. Das gibt es, klar. Mhm. Aber solange dass die Selbstheilungskraft aktiviert werden kann und etwas ist, was wieder kann, zu einem Grundzustand geführt werden kann, dann ist das eigentlich gut möglich.
Die Praxis, die er hat, das ist eins, was auch ein Berufsalltag uns macht. Auf der anderen Seite, was ich sehr spannend finde, ihr arbeitet euch nur mit einem Teilpensum als Lehrerin.
Ja.
An der US.
Ja, ich habe im Moment ein Teilpensum. Ich persönlich, ich schätze das eigentlich sehr, nebst der Selbstständigkeit einfach nur einen Austausch haben mit dem kollegialen Umfeld. Also in der Praxis, da ist man eigentlich immer auf sich selber gestellt. Ich habe zwar immer wieder Leute, die zu mir kommen, aber ich bin für mich selber verantwortlich und man hat eigentlich den Austausch nur über Weiterbildung und über Kollegen, die selber Praxen haben, aber das ist nicht der alltägliche Austausch, den man jetzt eben in einem anderen Beruf hat, wo man in einer Gruppe arbeitet. Eigentlich auch hat. Und das schätze ich eigentlich.
Und du musst natürlich im Gegensatz zur Schule natürlich sehr leihen in der Praxis, wenn man nicht gerade einen Patienten da hat, oder?
Ja, musst halt alleinig und hat auch die eigene Verantwortung alles.
Kann ihr ein bisschen Synergien nutzen zwischen diesen zwei?
Ja, also ich muss sagen, das ist zwar sehr so eine getrennte Sache. Also ich habe an einem Ort die Praxis und am anderen Ort ist die Schule. Und das sind wie so zwei getrennte Sachen. Aber ich finde noch beides eigentlich. Ich wollte nicht daneben und nicht noch etwas machen. Aber die Praxis ist mir natürlich, also das ist mir das Wichtigste, das Welt darf keines voll aufgeben.
Und was natürlich wichtig ist, gerade in der Praxis natürlich auch, dass man die Augen und Ohren offen hat und vielleicht auch offen ist aber für Neues. Man kehrt ja immer wieder neue Sachen. Gibt es etwas, was auch noch interessiert, die ihr noch gerne dazu lernen würdet?
Ja, also ich muss sagen, die reine Homöopathie und die Risdiagnose und die Therapien, die ich anbiete, die haben noch so ein riesen Feld, wo ich noch etwas mitnehmen könnte. Also das ist wie so, da kann man das ganze Leben etwas lernen.
Also noch lange nicht ausgelernt.
Ist noch lange nicht ausgelernt. Es gibt schon Sachen, die ich finde, das fände ich euch spannend. Wobei im Moment, also die nächsten 2 Jahre, werde ich das sicher nicht in Angriff nehmen, weil das ist, glaube ich, euch zeitmässig gar nicht einmal so da. Mhm. Was ich auch noch spannend finde, zum Beispiel, ist Osteopathie. Mhm. Das ist auch ein Riesenfeld. Aber
das kann man etwas... vielleicht auch erklären, für die, die
das ist Begriff haben. Das ist sehr eine sanfte Therapie über den Körper. Mhm. Also, da macht man ganz feine, sanfte Bewegungen. Gerade mit kleinen Kindern oder mit so macht man das eigentlich ganz oft.
Also, das Lernfeld ist noch lange nicht ausgeschöpft. Das gäbe noch ganz viel. He?
Ja, auf alle Fälle.
Lucia Steiner, zu Gast seit einer Sendung zum Kaffee. Wir haben gehört, sie hat ihre Aus- und Weiterbildungen zum Teil oder auch vor allem auch im Ausland getätigt gemacht, wie beispielsweise Indonesien oder München. Kein Wunder also, dass sie euch gerne fremde Kulturen und euch fremde Länder hat und gerne geht reisen. Und über genau das reden wir heute noch gerade hier im letzten Teil in der Sendung zum Kaffee. Es ist 13:30 und das ist die Sendung zum Kaffee heute mit der Lucia Steiner von FISP. Und Lucia Steiner als Hobby sei dir angegeben, fremde Kulturen, fremde Länder, Reisen vor allem. Was war so die letzte Reise, die dich besonders beeindruckt hat?
Also was ich nie vergesse, das ist aber jetzt auch schon ein paar Jahre her, das ist meine Reise in Indien. Da bin ich 2-mal gewesen. Da gehe ich, glaube ich, jederzeit wieder hin. Die letzte Reise, die ich gemacht habe, das war gar nicht mal so weit weg gewesen. Das war Slowenien. Mhm.
Wie lesen dir alle Destinationen uns, alle Ferienziele uns?
Also primär natürlich auch, wie viel Zeit hat man. Also in ein Land wie Indien, da müssen wir nicht gehen, wenn man nur 2 Wochen Ferien hat. Also ich bin so jemand, wenn ich in so ein Land gehe, dann muss ich auch Zeit haben, die Zeit zu vergessen. Also wirklich einfach nicht drauf schauen, wenn ich wieder wo sein muss. Und Indien ist ein Riesenland. Wenn man jetzt nur 2 Wochen Zeit hat, dann geht man natürlich ganz in eine andere Destination, dass man etwas nur vom Land sieht und nicht nur einfach ein paar Städte und fertig.
Was sind Sie für eine Reisende?
Also ich bin eine, die am liebsten mit Rucksack und entweder mit dem öffentlichen Verkehr oder halt mit dem Auto, aber einfach möglichst in der Natur. Mhm.
Warum? Was gibt das vor allem? Also ich meine, was gibt das? Das gibt natürlich die Erholung oder vor allem auch mal das Land vielleicht sicher besser kennen.
Ja, also ich finde, wenn ich in ein Land gehe, dann will ich eigentlich auch das Land sehen. Mhm. Ich will die Natur sehen, ich will die Spiele sehen. Spiele
vielleicht auch, ja?
Ja, und ich finde auch immer ganz interessant, einfach die Kultur. Wenn man in Kontakt kommt mit den Leuten und das sieht man natürlich nicht, wenn man irgendwie so immer grosses Touristenzentrum ist. Man kommt eigentlich erst, wenn man so ein bisschen in die stehendere Orte geht, kommt man einfach auch mit Leuten in Kontakt. Schön ist natürlich, wenn man sicher verständigen kann. Mhm. Das geht leider nicht in jedem Land so einfach. Aber mit Englisch kommt man ja heute auch relativ weit.
Also gut, wenn ihr schon die Sprache zu Indonesien habt gelernt, zählt ja alles andere eigentlich. Das ist kein Problem, wir sind für alle. Ja, was ist vielleicht so als nächstes geplant? Oder was gibt es noch für so Träumreiseziel in eurem Leben?
Also, was ich immer noch mal hinwählte, ist Madagaskar. Mhm. Einfach euch, natürlich wegen der Tierwelt, die haben von den Lemuren her ganz interessant und einfach, ja, ich finde das faszinierend, weil die wirklich ganz viel endemisch. Also, die haben Pflanzen und Tiere, die nur da existieren, und meint das. Und das ist einfach spannend. Mhm.
Sehr spannend war es zum Kaffee heute mit euch. Merci vielmals, Lucia Steiner, dass ihr hier war von FISP. Und auf jeden Fall alles Gute und weiterhin viel Erfolg in eurem Leben. Danke schön.
Merci.
Zum Kaffee.